herzlich willkommen zu Folge 156 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute wie eigentlich jede Woche mit Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Mit Moritz.
Und.
Und mit dem Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, sehr schön, dass wir alle vier dabei sind. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Januarwochen gekommen bis jetzt zum Saisonstart. Haben wir auch mal wieder eine pickepacke volle Folge. Werden wir uns gleich drauf stürzen. Aber wir starten erstmal noch mit einem kleinen Hinweis, Jan.
Ja, ihr werdet das alles in den Medien gesehen haben und wenn ihr der Fortuna auf den Social Media folgt, dann habt ihr es da zum Glück auch schon gesehen. Aufrufe an allen Orten, sich gegen rechts, gegen die AfD zu äußern auf Demonstrationen und natürlich auch sonst im Alltag, wenn es einem begegnet. Am nächsten Samstag, ja, vor dem Spiel gegen St. Pauli, gibt es dazu die Möglichkeit in Düsseldorf. 12 Uhr Treffen am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße und dann geht es im Laufe des Umzugs der Demonstration zum Johannes-Rau-Platz. Aber natürlich, wir sind ein Aus dem Exil-Podcast. Überall, wo ihr wohnt, wenn es zumindest auf bundesdeutschem Gebiet ist, dann habt ihr sicherlich die Möglichkeit, irgendwo in der Nähe an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Und auch wenn ihr uns aus dem Ausland zuhört, schadet es natürlich nicht. Bei den Themen, die die AfD so ausmacht, auch vor Ort hinzuschauen. Aber natürlich unterstützen wir als Aus dem Exil-Podcast, wie die Fortuna aus Düsseldorf, auch diese Aufrufe, die Teilnahme und hoffen, dass sie einen Effekt haben werden zur Rettung dieser Demokratie, dieser einen, die wir haben. In dem Sinne, geht hin und danach vielleicht zum Fußball. Hat man es dann auch verdient.
Ja, ist, glaube ich, mit Sicherheit nicht der schlechteste Samstag, den man insgesamt dann so verbringen kann mit diesem Termin. Sollte man unbedingt tun, wenn es einem möglich ist. Ja, dann wollen wir mal wieder zum Thema Fußball kommen. Da ist ja auch natürlich, das war, glaube ich, zu erwarten, einiges angelaufen seit unserer letzten Aufnahme. Ich würde sagen, wir arbeiten das mal so eins nach dem anderen durch und dann können wir mit einer Nachricht starten, die eigentlich erst ab Sommer so richtig relevant ist. Fortuna hat nämlich Tim Rossmann vom KSC verpflichtet, eben erst ab der Saison 24-25. Moritz, was denkst du, ist das ein guter Transfer? Kann man das jetzt überhaupt schon sagen? Welche Gedanken hast du zu dieser Personalie?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass der mit einer Hüftverletzung und OP wahrscheinlich noch ein weiteres halbes Jahr ausfallen wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Gamble. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er vor dieser Verletzung wohl ein sehr, sehr vielversprechendes Talent war und von dem, was man so von Karlsruhern liest, als Reaktion auf diesen Transfer wird er auch dort sehr vermisst werden und man kriegt so ein bisschen Fortuna-Vibes, weil da anscheinend ein junges Talent geht, ohne verlängert worden zu sein und ablösefrei dann eben den Weg zur Fortuna finden wird. Ich bin dem gegenüber erstmal sehr positiv gestimmt und hoffe natürlich, weil das ist der Gamble, dass diese Verletzung ausgeheilt wird und der Mann auch mit einer neuen Hüfte genauso gut Fußball spielen kann wie vorher.
Er passt halt ins Beuteschema. Ja, von Klaus Allofs, wir hatten das ja während der Hinrunden-Rückschau, die Verletzung als Voraussetzung, um in den Scouting-Report der Fortuna zu kommen. Auch hier lässt es sich sehen.
Es ist halt wieder eher offensichtlich. Also jemanden, den man sehr wahrscheinlich vor einem Jahr nicht bekommen hätte, weil einfach andere Interessenten, so wird zumindest gesagt, da waren. Und jetzt sieht man halt eben die Chance, weil er verletzt ist und dieses ja doch recht hohe Risiko, dass es lange dauert, bis er wieder zurückkommt und generell fraglich ist, ob er wieder so in die Spur kommt. Ich meine, der ist 20 oder so, ne?
Ja, klar.
Ja. Aber ich glaube, war es nicht so, dass man auch versucht hat, ihn im letzten Sommer zu bekommen und man ihn dann halt deswegen nicht geholt hat, weil Karlsruhe eben eine zu hohe Ablöse gefordert hat? Also ich glaube, es ging ja gar nicht so sehr um andere um Konkurrenten, sondern dass Fortuna einfach dieses Geld halt nicht aufbringen konnte oder aufbringen wollte. Und muss man halt sagen, weil der Spieler dann ja jetzt eben auch das ganze Jahr ausgefallen ist, fast schon günstig für Fortuna, dass man dann da wirklich noch gewartet hat. Ist es denn ein Spieler, den Fortuna überhaupt brauchen kann? Also ich glaube, wenn er auf sein altes Niveau zurückkommt, dann besteht da doch sehr, sehr wenig Frage drüber überhaupt, oder? Tim, was denkst du?
Ja, das ist extrem schwierig zu beurteilen, wenn man einfach nicht weiß, was nach einem Jahr Fußballabstinenz aus so einem Spieler geworden ist. Also klar, wenn er auf das alte Niveau kommt, dann ist es ein Talent, an dem durchaus auch Bundesligisten interessiert waren, was einem ambitionierten Zweitligisten gut zu Gesicht steht. Und da gehen wir mal von aus, zumindest ein ambitionierter Zweitligist wird das hoffentlich nächstes Jahr noch sein, unsere Fortuna.
Hey, ich dachte, die ist dann ein ambitionierter Erstligist nächstes
Jahr. Ja, genau.
Ein etablierter Erstligist.
Ein sich etablierender Erstligist.
Und aber ich meine, für die Doppelbelastung dann oder Dreifachbelastung mit dem Europapokal ist natürlich auch wichtig, einen breiten Kader aufzubauen.
Ja, wirklich breiten. Das sieht man ja jetzt schon, dass es gut ist, dass man einen breiten Kader hat.
Aber ich glaube, so ganz insgesamt kann man ja sagen, dass natürlich, wenn der Spieler halt nicht nur ein Projekt ist, sondern halt wirklich auch wirklich reingeworfen werden kann, ist es natürlich ein Spieler wie gemalt, ne? Also einer für den linken Flügel, der schnell ist, ein Linksfuß, der halt auch vorne in der Sturmspitze sogar mal spielen kann. Das ist natürlich ein Spieler, den wir wirklich auch extrem vermissen, gerade im Augenblick. Ich glaube, wenn da jemand Solis ein bisschen entlasten könnte, wäre das mit Sicherheit nicht so schlecht. Und nicht zuletzt deswegen kann man ihm wirklich nur wünschen, dass das jetzt eben mit der Operation funktioniert. Also ich finde es schon krass, gerade in so jungen Jahren ein ganzes Jahr mit einer Hüftverletzung auszufallen. Ich weiß zumindest in anderen Sportarten ist oftmals entweder eine Leisten- oder eine Hüft-OP dann so die entscheidende OP, die dafür sorgt, dass ein Spieler, der sehr schnell war, halt einfach seine Geschwindigkeit dann verliert und dann eben dieses Attribut nicht mehr hat. Aber das ist, also ich kenne das aber ehrlicherweise eher von Spielern in den 30ern. Von daher will ich da jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass man jetzt halt wieder auf diese Art Projekt geht, weil wir sehen es ja wirklich gerade, jetzt angesprochen, Fortuna hat wirklich großen Bedarf einfach nach verlässlichen Spielern, die vielleicht gar nicht die allerhöchste Qualität haben, aber die einfach verlässliche Zweitliga-Profis sind, die wissen, wie der Hase läuft und die wissen, was sie tun müssen. Und da hat man dann halt jemanden, den man wirklich ganz behutsam wahrscheinlich wieder aufbauen muss und dann noch entwickeln muss, weil auch so viel Talent, wie er haben mag, also auch die Einsätze, die er, glaube ich, bisher für Karlsruhe gehabt hat, da hat er jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen. Also von daher sind wir sehr gespannt.
Du hast dich eben kurz versprochen, der entlastet Christoph Solis natürlich nicht, der ersetzt ihn, stand jetzt.
Und die verlässlichen Spieler, die gibt es am 31.8.
Genau. Auf Leihbasis aus teuren Gehaltsstrukturen herausgeholt.
Ja, aber wie gesagt, ihr habt wirklich schon angesprochen, das ist natürlich eigentlich, es fehlt sehr, sehr wenig zum absoluten Textbook Alos-Transfer. Es ist halt zum einen der Spieler nach der langen Verletzung, es ist ein Spieler, den man früher schon mal auf dem Schirm hatte. Also das ist ja auch immer das, was, also eigentlich ist das ja eigentlich fast das zweite wichtige Attribut, dass man an einem Spieler schon mal früher dran gewesen sein muss und gar nicht fassen kann, dass man ihn dann halt jetzt endlich nach dem Karriereknick halt doch holen kann. Weil das ist nämlich auch genau das, was man mit Christoph da Ferner gemacht hat. Auch da hat Klaus Allofs ja, glaube ich, jetzt mehrfach betont, dass man da vor 2 Jahren schon mal dran war, kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass es ein Spieler war, den Fortuna haben wollte, der immer mal wieder im Gespräch war. Und dass das eben auch ein relativ heißes Eisen war im Transfersommer 2022. Aber ja, seitdem halt eben nicht mehr besonders viel Bäume ausgerissen hat. Spannender Transfer mit Sicherheit. Ja, ich weiß nicht, Moritz, kannst du dich erinnern? Hast du den schon mal live gesehen? Freust du dich auf den Spieler?
Ich kann mich nicht erinnern und außer ein Teil von irgendeinem Testspiel jetzt in Marbella, als ich sehr nach der Fortuna geschmachtet habe und mir das angeguckt habe und jetzt die wenigen Teile, die ich vom Hertha-Spiel sehen konnte, habe ich ihn auch wahrscheinlich noch nicht live gesehen. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Ich freue mich aber trotzdem, ich glaube, als Ergänzung zu Vincent Vermey, nicht als Ginczek-Ersatz, da kommen wir ja auch noch zu, finde ich es erstmal gut. Wir brauchten da auf jeden Fall jemanden.
Aber ist er eine Ergänzung zu Vincent Vermey?
Ja, müssen wir halt rausfinden.
So vom Spielerprofil?
Ist er eher so der Austausch. Kandidat. So.
Ja.
Möchte ich mal sehen, die beiden zusammen.
Also was mir ja gefallen hat, ist, dass er sehr als absolutes Pressing-Monster angekündigt wurde, der sehr gut presst und sehr hoch pressen kann. Und das ist ja was der Fortuna in der Hinrunde zumindest eher nicht so gut gelungen ist. Und vielleicht ist da ja schon ein Zugewinn, wenn der wieder auf die Spur kommt.
Ja, aber zum Pressen brauchst du ja mehr als nur einen, ne?
Ja, aber du brauchst schon mal mindestens einen.
Gut. Ja, aber es ist halt auf jeden Fall ein Spieler, der, da haben wir ja, glaube ich, auch in unserer Winterfolge länger drüber geredet, der seine Stärken halt nicht so wie Vincent Vermey ganz direkt im Strafraum hat, sondern der halt irgendwie schon irgendwie eine weitere Range hat. So. Und gerade durch dieses Pressen, da ist er, glaube ich, schon wirklich auch eine sehr, sehr gute Ergänzung, auch wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt neben Vermey zwingend viel auflaufen sehe, wird vielleicht immer mal passieren, aber eher situativ. Aber es ist halt eben auch ein Spieler, den man etwas besser vielleicht in so Kontersituationen bringen kann und der halt irgendwie mal tiefer attackiert, ne? Also gerade wenn man weiter weg vom Tor steht. Und das haben wir uns ja gewünscht, ne? Glaube ich, auch in unserer Analyse, dass Fortuna ja ganz, ganz wenige Punkte und vor allem auch Tore erzielt hat in den Spielen gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel. Und wir uns da halt auch gefragt haben, ob man da nicht irgendwie auch bessere Antworten braucht für das Spiel, wenn man ein bisschen weiter weg vom Tor ist, weil das ja eben das Spiel von Vincent Vermey ganz besonders nicht ist. Und ich glaube, von der Ferne ist es das eben sehr, sehr wohl. Deswegen hat er, glaube ich, auch, also es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er so besonders bei Dresden damals funktioniert hat. Einmal in der dritten Liga, vor allen Dingen aber in der zweiten Liga. Bei Nürnberg jetzt irgendwie nicht so sehr, weil man, glaube ich, bei Dresden wesentlich weiter weg vom Tor gestanden hat und vielleicht immer ganz gut in so Räume reinstoßen konnte. Also ist jetzt, wie gesagt, nur ein bisschen Spekulation. Aber es ist vielleicht dann eben einfach dieser Stürmer, der dann halt eben auch diese Teilbereiche noch abdeckt. Ob das jetzt der Richtige für diesen Job ist, finde ich halt auch echt schwer zu bewerten, weil das ist jetzt eben schon die zweite Saison hintereinander, wo er eben auf dem Niveau zweite Liga gar nicht funktioniert hat. Und das kann natürlich sehr, sehr gut einfach auch nach hinten losgehen, beziehungsweise kann sich da nicht allzu viel ändern.
Aber zumindest der erste Teil, den du da ausgeführt hast, das wollte ich ja hören. Ne? Für den zweiten Teil bin ich dann nicht mehr in der Leitung quasi geblieben, aber aber vielleicht ist es halt einfach auch die Wintertransferperiode ist halt eine komplizierte, da kriegst du halt nicht deinen Wunschtransfer, das ist ja sowohl bei Champions-League-Vereinen so, als auch bei Zweitliga-Vereinen. Das ist halt so, glaube ich, so ein klassischer Wintertransfer, da muss man nicht mal den Namen Klaus Allers erwähnen, den halt andere Vereine genauso machen, wo du halt hoffst, dass es funktioniert, weil das Profil, was du beschrieben hast, passt, weil es dann ergänzend ist und eben was reinbringen kann, was du benötigst. Und auf alles andere musst du so ein bisschen eine Kerze in der Kirche anmachen für vielleicht. Ja? Das kannst du nicht. Und halt auch darauf setzen, dass der Trainer und der Wechsel in eine andere Mannschaft, ein anderes Umfeld, auch so ein Spieler auch nochmal was gibt. Und das, glaube ich, ist ja so. Ja, das kann man, da gibt es ja viele Beispiele für. Ob das jetzt bei der Ferner der Fall ist, können wir noch nicht sagen, aber dass es ein Faktor ist, so ein Wechsel, neuer Trainer, neues Umfeld, das kann natürlich schon sein.
Ja, was auch wieder mal auf sehr Schirm, was da bei Nürnberg bei ihm nicht funktioniert hat, oder gibt's da, also ich habe es einfach nichts dazu gelesen, was da passiert ist bei Nürnberg.
Nö, keine Ahnung. Also.
Also so, ob es irgendwelche Erklärungsmuster gibt, weswegen das da nicht funktioniert hat.
Ist ja manchmal einfach so. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht weiter recherchiert, aber der Tune kriegt den schon hin.
Also irgendwas Besonderes aufgefallen ist mir da jetzt auch nicht. Man kann halt einfach nur hoffen, dass es dann eben dieser Umfeldwechsel ist, der halt vielleicht hier nochmal den Schalter umlegen kann. Aber insgesamt finde ich das schon ein bisschen schwierig. Also Jan sagt das ja richtig, das ist halt die Wintertransferperiode. Da musst du halt irgendwie immer überbezahlen. Da kannst du nicht aus diesem vollen Pool von Spielern schöpfen. Das ist halt irgendwie immer nochmal ein bisschen mehr Wabonk, was du da machen musst. Aber trotzdem gibt es dann auch wieder Sachen, die mich bei diesem Transfer irgendwie echt ärgern, nämlich dass halt die dritte Box getickt wird bei den KI-generierten Alofs-Transfers. Man fragt sich ja, also natürlich ist es mal wieder jemand, der nach einem Karriereknick kommt, das ist ja klar, jemand, den man früher schon mal haben wollte. Und da fehlt ja eigentlich nur, dass der Spieler vom VfL Wolfsburg kommt er nicht. Aber ich wurde dankenswerterweise von einem Hörer darauf hingewiesen, schöne Grüße an der Stelle, dass es sehr wohl wieder eine Verbindung zum VfL Wolfsburg gibt, nämlich der Sportdirektor von Nürnberg ist Dieter Hecking und ist seitdem er der Trainer von Klaus Allofs beim VfL Wolfsburg war, ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Und dann denke ich mir halt auch wieder, kann es halt wirklich sein, dass man jetzt monatelang alle möglichen Datenbanken gewälzt hat und die Scouts um die Welt geschickt hat, nur damit es dann am Ende doch wieder so ein Buddy-Transfer wird, wo halt irgendwie man einfach den Hörer abnimmt und sagt, Mensch, hast du wen für mich? Wie ist denn bei dir so? Ach, wir suchen jemanden für den da ferner. Ja, wunderbar. Klasse. Ich schicke den direkt los. So, also das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil irgendwie es wirkt einfach so, als ob man bei Fortuna ja, als ob man da wieder mal mit etwas weniger Arbeit, die man sich gemacht hat, irgendwie versucht, sich so durchzumurmeln. Vielleicht liege ich da komplett falsch, das kann natürlich sein, aber es passt halt irgendwie einfach wieder so ein bisschen in das Narrativ und ein bisschen ärgert mich das schon. Was ich allerdings nochmal absolut positiv hervorheben will, ist, dass Christoph da ferner am 2. Januar mit im Flieger ins Trainingslager saß. Und ich finde, dafür kann man dann ruhig auch mal vielleicht die ein oder andere Mark mehr bezahlen, wenn das halt eben bedeutet, dass der Spieler sofort mit dabei ist in der Arbeit, die Abläufe und die Automatismen lernen kann. Finde ich richtig, richtig gut. Trotzdem, die Rheinische Post schreibt, glaube ich, von einem Gesamtpaket von 300.000 Euro für ein halbes Jahr. Ich glaube, damit wäre, ja, ist er halt selbst bei der Fortuna, glaube ich, bei den besser bezahlten Spielern. Und das finde ich dann für jemanden, der jetzt 2 Jahre lang auf dem Niveau zweite Bundesliga nicht funktioniert hat, schon echt ein Riesenhappengeld.
Das ist quasi die Hälfte, die man eingespart hat mit dem Weggang von Daniel Ginczek, um den Bogen mal zu spannen. Aber ja, die Welt ist manchmal auch einfach so klein. Man trifft sich, ja, dann kommt zufälligerweise im Tool das raus. Wer weiß das schon. Ja. Aber gut.
Kleine Welt ist auch ein guter Übergang zu Daniel Ginczek. Ja. Da muss man jetzt mal ganz kurz Lou loben, dass er mit seinen völlig absurden Fantasien, die er da bei unserer Jahresabschlussfolge von sich gegeben hat, einfach zu 100% recht hatte. Es ist tatsächlich eingetreten. Daniel Ginczek hat seinen Vertrag bei der Fortuna aufgelöst und hat sich dem MSV Duisburg angeschlossen. Wer hätte das gedacht?
Standen dann wirklich auch in jedem Zeitungsartikel, standen dann genau die Argumente, die ich halt auch vorgebracht habe. Das hat mich wirklich, also ich hab mich selten so sehr selber gefeiert. Und als das passiert ist, das war schon witzig. Also keine Ahnung, ich muss jetzt auch mal fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand, der Neffe vom Onkel vom Berater gehört hat, von Daniel Ginczek, und das eine vernünftige Idee. Ist auf jeden Fall nicht bei 0%, die ist ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie hoch, aber die ist nicht genau bei 0.
Ich finde es gut, dass du das...
Also falls ja, wir nehmen natürlich als Podcast gerne die 10% Brokergebühren, schaffen davon neue Mikrofone an oder so. Das kann man gerne bei uns in die DMs sliden.
Oder jemand, der unsere Social-Media-Kanäle betreut für uns oder so.
Ja, der MSV Duisburg ist ja auch gerade auf so einem Trip, dass man sich mit Namen probiert, wieder auf die Fußballlandkarte zu katapultieren, die vielleicht ihre Hochzeit schon voll vor sehr langer Zeit hatten.
Aber ganz ehrlich, da sollte man als Fortuna Düsseldorf auf niemanden zeigen. Ja, Verzweiflung, um halt in Ligen zu bleiben, das ist nachvollziehbar, und ich glaube, das Leid ist dadurch nicht gemindert bei den Duisburg-Fans und Anhängern, die diesem Verein anhängen. Die sind aber sofort 4-1 verdroschen worden beim TSV 1860 München bei Daniel Ginczeks erstem Pflichtspielauftritt für den MSV Duisburg.
Ja, genau. Der andere Name, der dann noch gekommen ist, der leitet ja perfekt über zu Hertha BSC. Die haben sich ja jetzt auch noch die Dienste von Michael Preetz gesichert, der MSV.
So sieht's aus.
Ja, aber vielleicht nochmal zu Ginczek. Also, sind wir denn da alle komplett d'accord, dass das die richtige Entscheidung ist?
Ja, klar.
Den dann mit 200.000 abzufinden schon, oder?
Ja, ich glaube, da waren wir schon am 31.12. der Meinung.
Ja. Da brauchen wir jetzt, deswegen, man kann es natürlich nochmal betonen,
Ja, man kann auch nochmal betonen, dass es schade ist, dass das nicht so geklappt hat bei der Fortuna wie gewünscht, und dass wir ihm alles Gute wünschen. Und ich persönlich wünsche auch dem MSV durchaus, dass er bitte in dieser Liga bleibt. Und vielleicht ist er am Ende für alle damit die beste Variante gefunden.
Ja, und vielleicht kann man auch irgendwie Ginczek nochmal kurz danken, dass er zumindest halt auch in einer etwas ähnlichen Situation, zumindest ja am Anfang hat das ja dann doch einigermaßen gut funktioniert, als er gekommen ist, mitgeholfen hat, damals die Klasse zu halten. Und das werden wir ja schon irgendwie auch alle in Erinnerung halten. Und ich finde, man kann es halt auch Daniel Ginczek wirklich hoch anrechnen, dass er jetzt halt das zweite Mal hintereinander von einem ambitionierten Verein zu einem Abstiegskandidat eine Liga runtergeht. So, das tun sich auch nicht alle an, sondern leben oft irgendwie auch ein bisschen einen einfacheren Weg. Also ja, finde ich, kann man ihm schon anrechnen.
Genau. Der Übergang fällt, glaube ich, jetzt schwer von in diesem Thema zum Hertha-Spiel, auf das wir jetzt schauen werden. Es war ja geplant, dass zumindest drei von uns da sein würden vor Ort. Einer war es, Tim.
Ja.
Vielleicht kannst du mal deine Eindrücke schildern im Hinblick auf die Trauerfeier, Gedenkmomente für den verstorbenen Präsidenten von Hertha BSC, Karl Bernstein. Denn das hat dieses Spiel natürlich in einer besonderen Weise geprägt.
Ja, also ich meine, als die Nachricht am Dienstag kam, da habe ich mir ja schon gedacht, gut, das wird ein anderer Stadionbesuch, als ich ihn jemals vorher hatte. Also ich weiß nicht, tatsächlich, dass Vereinslegenden mal im hohen Alter gestorben waren kurz vorm Spiel und man eine Gedenkminute hatte, das habe ich schon mal miterlebt, aber das, was da passiert ist, dass ein Mensch mitten aus dem Leben gerissen wird, der auch noch in der vergangenen Zeit auf den Verein Hertha BSC, also eigentlich in seinem gesamten Leben, also ich meine, das klingt immer so abgedroschen, aber wenn man sich genau die Vita von Kai Bernstein anguckt, dann ist der einfach Herthaner durch und durch und noch so jung gewesen, und dass das im Stadion alles in den Schatten stellen wird, und so war es halt auch. Also ich meine, die emotionalsten Momente an dem Tag waren für mich die Reden, die gehalten wurden, wo tatsächlich den Verantwortlichen, die dort sprechen durften, auch wirklich die Stimme gebrochen ist und man selber auch Pipi in den Augen hatte. Also es war schon hoch emotional und irgendwie war es fast skurril, aber auf eine andere Art und Weise, weil man ja durch die Reden auch nochmal viel gespiegelt bekommen hat, was für ein Fußballverrückter im positiven Sinn Mensch Kai Bernstein auch war, war es auch gut dann, dass dann auch noch Fußball gespielt wurde, aber trotzdem hat natürlich die ganze Stimmung war traurig. Es gab auch von den Hertha-Fans natürlich vereinbart, erstmal gar keine Anzeichen davon, als wollte man das jetzt noch von der Trauerfeier zu einem stimmungsvollen Fußballspiel machen, was auch nicht möglich gewesen wäre. Und als ich ins Stadion gekommen bin, da lief halt noch die Trauerfeier aus der Kapelle innerhalb des Stadions. Da habe ich gar nicht so Gänsehaut gehabt, aber als dann die Verantwortlichen tatsächlich nochmal ihre Verbindung auch zu Kai Bernstein geschildert haben und der ja auch mit der Ultrakultur verwachsen war, so dass dann auch irgendwie auf Düsseldorfer Seite nicht nur aus Respekt zu Kai Bernstein, sondern auch aus dem Zusammenhalt der Ultraszenen diese Trauer greifbar war, habe ich auch gemerkt, dass das nicht so war wie sonst, Fußball im Stadion zu gucken. Also es war schon hochemotional und es dauerte auch wirklich sehr, sehr lange, bis man gemerkt hat, ach ja, hier geht's ja jetzt auch noch heute um 3 Punkte. Und das war gut so.
Ja. Ja, ich habe es ja im Fernsehen gesehen und ich möchte nur kurz anfügen, ich fand es beeindruckend, wie der Verein das gemacht hat. Also sehr würdevoll. Auch im Fernsehen hat man das, ist das rübergekommen. Das ist schon. Also wenn man über Hertha spricht und dann immer über diesen Investoren-Scheiß und keine Ahnung, wie dieser Verein halt zugrunde richtet worden ist, halt von Investoren und ne, so, man sieht halt dann, dass viel von einem Verein eben dann doch lebt. Und das hat Kai Bernstein verkörpert, wahrscheinlich wie kein anderer.
Ja.
Und diese Trauerfeier hat das auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass es eben um Menschen geht, die einen Verein ausmachen.
Ja, und es ist einem nochmal ziemlich klar geworden, dass auch von diesem Weg, der jetzt eingeschlagen wird, nach dieser Tragödie, niemand auch nur ansatzweise einen Millimeter abweichen werden können wird in Zukunft. Also das hat, glaube ich, alle so mitgenommen, dass im Prinzip, das ist ja das Verrückte. Also das ist nochmal in diesen Reden klar geworden, wie er kurz vorher zum rund um Silvester oder zum Neujahrstag nochmal die in Interviews geschildert hat, wie er Hertha BSC im Jahre 2024 sieht und auch in die Zukunft geschaut hat und auch nochmal darum gebeten hat, Geduld zu haben und dass ein zartes Pflänzchen noch sei, weil man gerade diese in den letzten 10 Jahren ziemlich viel Vereinsidentität vorher mit Füßen getreten hatte und man auf dem Weg ist, das alles wieder zu kitten und die reingeschlossen hat. Und hat da auch irgendwie das Bild wohl von einem Apfelbaum, den es zu gießen gelte, bemüht. Und da hat man jetzt schon gemerkt, ich glaube, diese kleinen Schritte, die viel gesünder sind und dieser Berliner Weg, wie er den ja genannt hat, was einfach irgendwie so dahergesagt für mich immer klang. Aber an dem Tag habe ich halt gespürt, gestern, dass es nicht nur dahergesagt ist. Ich glaube, den gehen da alle mit. Und Hertha ist dadurch auch irgendwie in der Stadt, glaube ich, wieder auch präsenter geworden.
Ja. Ich glaube, es gibt irgendwie keinen guten Übergang, der nicht in Floskeln endet. Deswegen jetzt der vielleicht harte Bruch und wir schauen dann vielleicht aufs Sportliche. Was dann danach passiert ist, was ja man auch vielleicht vorher mit Blick auf Ausstellungen schon antizipiert hatte, zumindest wenn man zu Hause war und sich diesem der Trauerfeier entziehen konnte, indem man den Fernseher noch nicht angemacht hatte, sondern nur aufs Handy schaute, um die Aufstellung zu sehen. Und da fielen dann ja schon einige Umstellungen auf. Aber Lou, vielleicht willst du das deine Gedanken zu dieser Aufstellung erstmal hineintragen.
Ja, gab halt einige überraschende Sachen, wie wir dann jetzt ja heute wissen, gab es dann ja zum Beispiel mit Gavory und Klaus zwei Spieler, die unter der Woche erkrankt waren und dann halt eben nicht mehr rechtzeitig fit geworden sind, so dass es halt irgendwie wenigstens für ein paar Minuten gereicht hat. Das ist natürlich schon sehr, sehr bitter gewesen, weil das die Optionen von Daniel Thun extrem eingeschränkt hat. Dazu, der hat sich dann, wie wir jetzt auch seit heute wissen, Schinte Appelkamp beim Aufwärmen verletzt und sich mal wieder einen Muskelfaserriss zugezogen. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, der x-te in dieser Saison mal wieder.
Schinte auch extrem, in der Halbzeitpause, Wolf. Schinte hat sich wohl in der Halbzeitpause beim Aufwärmen verletzt, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, oder so rum. So oder so hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er halt am Ende nicht mehr spielen konnte. Und und das ist eigentlich noch fast viel, viel bitterer, eben auch die nächsten Wochen nicht spielen können wird. Und damit den personellen Engpass, den man ja hat, nochmal weiter verstärkt. Den hätte man auf jeden Fall sehr, sehr gut brauchen können. Richtig bitter. Und das Gleiche gilt halt eben auch für die Verletzung von Jamie Siebert, die im Trainingslager, ich glaube sogar bei einem Testspiel, halt entstanden ist. Jamie Siebert wird einige Monate ausfallen und das ist natürlich einfach eine Katastrophe. Also zum einen selbstverständlich wegen dem dünnen Kader, das ist sowieso klar. Aber halt eben auch wegen diesem großen Schritt, den er diese Saison gemacht hat. Und ich glaube, wie sehr er fehlt, haben wir jetzt halt gegen Hertha halt schon gesehen. Und das bedeutet halt eben, dass die Fortuna eben auf der Innenverteidigerposition jetzt große Abstriche machen müssen wird. Beim Thema Geschwindigkeit, beim Thema Zweikampf, beim Thema Physis und und eben ganz, ganz besonders beim Thema Aufbauspiel. Und das heißt gar nicht unbedingt jetzt, dass halt Siebert so stark ist, den geraden Pass vom ersten ins zweite Spieldrittel zu spielen. Das ist gar nicht unbedingt das, was ich meine, sondern einfach in diesem Aufbauen über die Innenverteidiger, manchmal noch mit einem Außenverteidiger oder Engelhardt dazu und eben Kastenmeier. Es geht halt dann in dieser Aufbausituation darum, dass oft dann eben Kastenmeier derjenige ist, der halt diesen wichtigen Ball ins zweite Spieldrittel eben schlägt. Und da geht es dann eben darum, dass man halt vorher ihn exakt einbindet, dass der Ball da genau auf die richtige Position am Fuß kommt, mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Schärfe und so weiter. Und das ist halt was finde ich, Jamie Siebert auf jeden Fall von allen Innenverteidigern bei der Fortuna mit Abstand am besten gemacht hat. Und das wird wahnsinnig fehlen.
Und gleichzeitig muss man sagen, dass halt sein Ersatzmann, André Hoffmann, da ist das Timing ja vielleicht sogar ganz gut, weil er halt Zeit hatte, über die Winterpause sich hier wieder reinzuarbeiten, aber er kommt halt aus einer langen Verletzungszeit wieder. Und da wissen wir ja auch, wie lange es dauern kann, bis Spieler, die halt längerfristig verletzt waren, die längerfristig keine Spielpraxis bekommen haben, benötigen, um ja wieder Fuß zu fassen. Ne? Also prinzipiell von der Qualität würde ich sagen, ist André Hoffmann ein guter Ersatz, ja. Also ich würde Lou's Einschätzung mit Jamie Siebert teilen. Ich würde ja auch mit dem gesunden Hoffmann würde ich aktuell nämlich immer noch Siebert ihm vorziehen, aber ne, auf dem Papier kein schlechter Ersatz. Die Vorgeschichte ist natürlich aber ein Problem. Ja, und da muss man hoffen, dass er es schafft, schnell Fuß zu fassen. Vielleicht wir haben ja noch, ne, die Felix Klaus hast du schon genannt, mit Niemetz und Oberdorf. Diese rechte Seite der Fortuna, das würde ja auch so ein bisschen, vielleicht gehen wir dann ins Spiel rein, diese erste Halbzeit auf jeden Fall, würde ich sagen, prägen und dann in der zweiten auch noch ein Faktor sein, dass die ja eigentlich spielstärkste Seite oder halt auch ja im Spielaufbau, Spiel in der Spielorientierung immer dominante Seite der Fortuna über die letzten Jahre, halt mit zwei Spielern besetzt sind, die vielleicht auch gerade im Zusammenspiel nicht gut harmonieren würden. Das, glaube ich, konnte man vorher schon erahnen. Und wenn man sich dann das Spiel angeguckt hat, vor allem diese erste Halbzeit, hat man es eigentlich auch bestätigt bekommen. Interessanterweise hat sich nämlich nicht so viel in der Spielanlage verändert. Die Fortuna hat nämlich fast die Hälfte der Angriffe weiter über rechts gefahren.
Also man kann das ruhig nochmal nennen, ne? Das ist eine Statistik, die wirklich krass ist. Ne? Man hat 48% der Angriffe über rechts gemacht und nur 21 über links. Und links hast du halt mit Joa und Solis zwei Spieler, die wirklich den Unterschied machen können. Und rechts hast du halt, wie du schon gesagt hast, eben Oberdorf und E-Mails, wo man sich halt schon vor dem Spiel fragen konnte und eigentlich auch musste, wie das funktionieren soll im Zusammenspiel. Und ich finde, man kann da eigentlich auch noch André Hoffmann echt noch mit dazu nehmen, der ja dann auch der Innenverteidiger von der rechten Seite ist, der da halt das Spiel auslöst. Und ich finde das deswegen eigentlich umso bemerkenswerter. Zum einen, weil man ja eben schon vor dem Spiel erwarten konnte, dass das wahrscheinlich nicht so allzu gut funktionieren würde. Und wenn man es dann eben auch sehr, sehr schnell gesehen hat, dass es nicht gut funktioniert in der ersten Halbzeit, dass man dann trotzdem eigentlich absolut die ganze Zeit weiter diesen Weg gegangen ist.
Das scheint irgendwie, wie heißt das bei so, wie heißt das, diese eintrainierten Bewegungen, die man so drin hat, die man ganz schlecht raus, diese Routinen, die kriegt man nicht raus. Habt ihr mal gesehen, wie viele Pässe Jonas Niemitz in den 81 Minuten, die er gespielt hat, gespielt hat? Gespielte Pässe? 7 ja. Stück.
Ja, also der war halt bis auf einen kurzen Moment in der zweiten Halbzeit einfach kaum ins Spiel eingebunden. Also vor allen Dingen bindet er halt einfach danach schwer Spiele ein. Ne? Also ich glaube, gesucht wird er ja doch irgendwie immer mal wieder. Aber die Situation, das ist dann eben so, dass wenn er halt eine Situation nicht mit einem Torschuss abschließt, dann ist der Ball eigentlich meistens wieder weg, wenn er ihn bekommt. Aber ich finde, man kann halt auch ruhig, man kann ihn jetzt natürlich viel kritisieren, aber er hat zumindest einiges versucht in der ersten Halbzeit. Ich fand eigentlich noch viel, viel eklatanter, wie sehr Zulis in den Luft gehangen hat in der ersten Halbzeit. Ja. Also der hat ja einfach bis natürlich dann diesen Moment, wo dann das 1:1 fällt, und da kommen wir dann ja irgendwie auch noch später zu, wie sehr das eigentlich aus dem Nichts letztendlich passiert. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, so, was ist denn eigentlich mit dem? Hatte der überhaupt schon einen Ballkontakt? Also das war ja fast aberwitzig, wie sehr der nicht stattgefunden hat.
Es gab so eine Situation mit ihm, die fand ich für das Spiel der Fortuna insgesamt in der ersten Halbzeit sehr ausschlaggebend. Was die Fortuna schon häufig ausgelöst von Emma Ioa geschafft hat, waren halt Ansätze zur Verlagerung durch die Mitte zu spielen, halt durch das spielstarke Mittelfeld einzubinden. Das wirkte für mich halt eben auch geplant, ja, also von den Außen nach rein und dann wieder raus. Und da gibt es eigentlich dann auch häufiger technische Mängel, die dann halt diese Ballstaffetten unterbrechen. Und eine davon ist eben nach einer schönen, mal einem gelungenen Passweg, kann Christos Zollis diesen Ball nicht stoppen an der Außenlinie und der rollt einfach in die Seiten aus. Das fand ich, hat so insgesamt die Offensivbemühungen der Fortuna in diesen ersten Halbzeit schön zusammengefasst. Weil Hertha natürlich auch einfach, ja.
Ja, also ich wollte jetzt eigentlich nochmal Tim reinholen und fragen, wie du das wahrgenommen hast. Also gerade wenn man so die ersten 20, 30 Minuten halt irgendwie betrachtet, fällt es einem ja irgendwie auch schwer, da jetzt wirklich das Spiel so ganz, ganz haarklein zu analysieren, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, beide Mannschaften standen absolut unter diesem Eindruck dieser Trauerfeier und konnten das überhaupt nicht abschütteln. Und selbst fand ich jetzt als Fernsehzuschauer war das super schwer, das abzuschütteln, weil ja auch einfach nicht supported wurde, beziehungsweise dann irgendwann von Fortuna ein bisschen supported wurde. Aber es war einfach super schwer, das auszublenden.
Ja, den Eindruck hatte ich, aber ich hatte auch den Eindruck, dass Hertha es halt in der ersten Halbzeit deutlich besser verstanden hat, den Spielaufbau von der Fortuna durch das Pressing zunichte zu machen im Keim. So, das haben sie halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gemacht.
Und ich glaube, das ist nämlich, ich finde, das ist ein naheliegendes Narrativ zu sagen, dass die Trauerfeier dann Einfluss hatte, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber schaut euch doch einfach mal diese Startformation der Fortuna an und dann sammelt eure Vorurteile gegenüber Paul Dardai, ja, als Trainer und gegenüber Hertha, ohne dass ihr jetzt vielleicht die letzten Wochen Hertha BSC verfolgt habt, und vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber dass diese erste Halbzeit so aussehen konnte, wie sie aussah, dafür brauchte man, hart gesagt, diese Trauerfeier nicht. Ja, also dass da vielleicht irgendwie nicht so richtig Fußball, ne, mit allen Vorurteilen, die ich gegenüber Paul Dardai Fußball habe, und ohne das zu wissen, ob das ihm gerecht wird in der aktuellen Saison. Und er war ja auch sehr glücklich auf der Konferenz über diese erste Halbzeit. Er meinte, es war ja perfekt, wie wir das gemacht haben. Hoch angelaufen zum Teil, die Fortuna gut gestört im Aufbau, wie Tim sagt. Und eben dann zugestochen, wenn es geht.
Ja, und das ist tatsächlich sehr interessant gewesen, dass man das auch gemerkt hat, dass Vermey vorne so in der Luft hing, dass er sich immer weiter hat zurückfallen lassen, um überhaupt an diesem Spiel teilzunehmen. Also, weil er wusste, da kommt einfach nichts. So. Und ja, das war einfach gutes Pressing von Hertha, und das, die das vielleicht nicht das gesamte Spiel über durchhalten, habe ich mir schon gedacht, aber wenn man dann in Führung geht, boah, dann ist der Plan voll aufgegangen von Paul Dardai.
Und ich auch wirklich, kann man wirklich auch nochmal hervorheben. Ja.
Eine Sache wollte ich noch sagen, auch wenn man sich so die Aufstellung, ohne jetzt Hertha tatsächlich viele Spiele gesehen zu haben, aber so ein paar Zusammenfassungen habe ich ja auch gesehen, und das gewisse Etwas in der Hinrunde hat ja tatsächlich auch immer Fabian Reese reingebracht.
Ja, das stimmt schon. Ne?
Und das heißt, die haben jetzt halt einfach gemerkt, so, okay, wir müssen jetzt halt wieder mehr Fußball arbeiten und weniger Fußball spielen. Und das hat man gesehen, nicht nur in der ersten Halbzeit, auch durch die 5 gelben Karten, die Hertha gesammelt hat. Also die haben richtig geackert. So.
Ja, 5 gelbe Karte und keine gelb-rote, Herr Schiedsrichter.
Ja. Ja, und ich finde, man kann wirklich nochmal darauf hinweisen, wie harmlos Fortuna da gewesen ist. Also ich habe es mir dann hier extra nochmal notiert, dass es halt 25 Minuten gebraucht hat, bis man nicht das erste Mal im Strafraum war. Im Strafraum war man da noch nicht gewesen, sondern in der 25. Minute ist man das erste Mal etwas gefährlicher am Strafraum. Das mündet dann darin, dass Vincent Vermey außerhalb des Strafraums, wie gesagt, irgendwie gegen 3 oder 4 Gegenspieler steht und dann halt einen Distanzschuss versucht. Wir wissen alle, das ist nicht seine Stärke, und dementsprechend geht dieser Schuss dann auch sonst wohin. Aber das war auf jeden Fall das erste Mal, dass Fortuna einen Torschuss versucht hat, und hat halt, wie gesagt, wirklich unendlich lange gedauert. Und es dauert dann, glaube ich, von da an auch bis zur 45. Minute, bis man das nächste Mal sich irgendwie in die Nähe des Herthaner Strafraums begibt. Da steht es aber dann halt eben schon 0-1, weil man in der 30. Minute eigentlich auch eine richtig gute Situation hat. Vielleicht ist die Situation von dem, was sie hergegeben hätte, sogar noch besser als dieses Vincent Vermey Distanzschüsschen. Man bricht endlich mal über rechts durch. Tim Oberdorf hat dann da eine Flanke, die ihm halt leider überhaupt gar nicht so gut gelingt, viel zu kurz kommt, wird sofort rausgeköpft. Dann stolpert Oberdorf noch beim Zurücklaufen in die Position und ist dann halt deswegen ein bisschen zu langsam hinten. Es gibt dann so einen langen Flugball in seine Richtung. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass Oberdorf da trotzdem irgendwie nicht hundertprozentig durchzieht. Also irgendwie während dieser Ball in der Luft ist und er und der Herr Tana dann halt irgendwie dem Ball hinterher sprinten, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Oberdorf eigentlich besser zum Ball steht und den Ball eigentlich eher sprinten könnte oder ihn halt zumindest mit einer Grätsche ins Ausklären kann. Sehe ich da falsch?
Ja, er probiert. Also meiner Meinung nach zieht er seinen Lauf schon durch, der und verschätzt sich, glaube ich, ein bisschen. Also die Flugbahn des Balles. Aber auch das ist überhaupt noch gar kein Problem. Weil dann steht da ein Spieler gegen 3 Fortuna-Spieler, und da merkt man einfach, dass dieser Teil der Viererkette so noch nicht harmoniert. Weil die laufen sich ja dann alle gegenseitig über den Haufen, während ich glaube, Danny Scherhand ist das oder so, dann über Bande mit Glück den Ball quasi auf Haris Tabakovic spielt, also über Bande Hoffmann. Aber also, das ist eigentlich doch der riesige Fehler, der dann passiert. Und nicht, dass Tim Oberdorf sich da mal bei der Flugballkurve des Balls irgendwie ein bisschen verschätzt, sondern da stehen die drei gegen eins und wissen nicht so genau, wie sie das verteidigen sollen.
Ja. Es gibt auch ein bisschen Pech dabei, ne, dass der Ball natürlich auch noch so springt, aber ja.
Aber das musst du trotzdem verteidigen.
Ja, klar, ja, nee, du hast vollkommen recht. Und dann, dass natürlich Tabakovic halt diesen, weißt du ja, ne? Ja, also viel, viel schneller hätte er ihn, glaube ich, nicht mehr in den Winkel ballern können. Vollspann. Ja. War dann
gut gemacht. Aber generell ist es, glaube ich, dann, ja. Ja, absolut. Also es ist wirklich ein Stürmer, wie man ihn sich wahrscheinlich am liebsten backen würde. Ne? Also fand ich auch sehr beeindruckend zu sehen. Und der hört ja dann in dem Augenblick nicht auf, gefährlich zu sein, sondern hat dann eben auch noch weitere Chancen, weil einfach die in dieser Phase Fortuna wirklich komplett am Schwimmen ist. Wirklich nur, glaube ich, eine Minute nach diesem Tor gibt es wieder einen langen Flugball, der lange in der Luft ist, in den Fortuna Strafraum. Hoffmann verschätzt sich da komplett, so dass halt Tabakovic aus kürzester Distanz an den Ball kommt. Und Hoffmann kann dann in höchster Not noch mit einer richtig guten Grätsche seinen eigenen Fehler wieder ausbügeln. Aber da schwante einem wirklich schon nichts Gutes und auch wieder nur kurz danach, wird irgendwie unzureichend geklärt. Ich glaube, Joa ist das, der den Ball eigentlich rausschlagen kann. Der rutscht ihm dann so ein bisschen ab, klärt dann viel zu kurz, so dass Hertha in Ballbesitz bleibt. Da gibt es einen Steckpass wieder auf Tabakovic, der aus kurzer Distanz den Pfosten trifft und der Ball muss halt eigentlich wirklich rein. Ne? Und dann hat, glaube ich, auch Thun in der Pressekonferenz irgendwie mehrfach darauf hingewiesen. Dann ist das Spiel halt wahrscheinlich mehr oder weniger zu.
Aber dass Spiele gegen die Fortuna nie zu sind, das wissen wir ja auch, weil der Ball geht nicht rein und kurze Zeit später, wie es sich quasi 45 Minuten lang angekündigt hat, ist Christoph Tönnes links durch und hat mal Platz. Den nutzt er dann auch mit einem guten Pass auf Vermeil, der legt ab. Engelhardt nimmt den mit, wird noch geblockt, aber Johannesson fackelt da nicht lange und macht den eben. Eigentlich, Tim, war es ein Spieltag für dich. Fernschusstore, ja, haben wir gesehen an diesem Tag. Und Johannesson macht den zweiten Treffer, der per Fernschuss ins Tor geht. Nimmt man dann halt so mit, würde ich mal sagen. Ne? Verdient war das zu dem Zeitpunkt nicht, aber danach fragt ja eigentlich auch keiner.
Nee.
Und ähnlich wie bei Appelkamp am letzten Spieltag gegen Magdeburg, auch da war ich wieder ziemlich überrascht, dass es jetzt sein erstes Saisontor gewesen ist in der Liga, wohlgemerkt. Weil hat er ja schon das ein oder andere gemacht. Deswegen hatte man das nämlich gar nicht so auf dem Schirm. Und auch da würde ich sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das kann einen ja auch ein bisschen optimistisch stimmen vielleicht für die restlichen 16 Spiele. Da geht auf jeden Fall noch was, weil ein torgefährlicher Spieler ist er ja an sich eigentlich schon. Und mir hat dieses Tor einfach einen derartigen Optimismus gegeben in dem Augenblick. Also einfach zu sehen, dass man wirklich 45 Minuten null stattfindet und dass dann halt irgendwie so zwei, drei kleine Sachen, die man einfach schon so häufig gesehen hat, dann einfach top funktionieren, ne? Wie das halt, dass dann wirklich Zoll ist, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie zwischen eins und zwei Ballkontakten halt irgendwie hatte im ganzen Spiel, dass der dann wirklich, wenn der halt einmal 10 Meter Wiese vor sich hat, wird es halt einfach sofort gefährlich. Und Vermeij, der dann halt den Ball im Strafraum da wieder erst abschirmt und dann irgendwie wieder ablegen kann. Das sieht irgendwie immer so halb unbeholfen aus, aber am Ende ist es halt einfach immer gefährlich und du kannst halt da irgendwie was rausholen. Und so hätte man dann halt trotz nur 0,08 Expected Goals mit einem wunderschönen 1:1 in die Pause gehen können und wäre, glaube ich, nicht allzu unzufrieden gewesen.
Aber leider.
The Return.
Ja, er hat es wirklich lange nicht mehr gemacht. Das muss man auch mal sagen.
Ja,
und er hat quasi durch so viele andere Dinge sich quasi erarbeitet, dass man das halt einfach mal so erwähnen kann und ihm sofort wieder verzeiht, dass Florian Kastenmeier dann dieser Torwartbock passiert, der dann halt zum 2:1, zum dritten Fernschusstor führt. unbedrängt. Ja, doch, eigentlich unbedrängt. Es sind zwar Gegner in halbwegs in der Nähe, aber da ist kein großer Druck. Spielt er dem Herr Tana Scherhand. Den Ball in den Fuß und der macht es dann gut. Man kann das vielleicht auch noch verteidigen, aber gerade da die Ausgangssituation so ist, wie sie ist, will ich das eigentlich nicht den Engelhardt und ich glaube auch Hoffmann, der noch dahinter stand, zuschieben, sondern
Die denken gerade schon über den nächsten Angriff nach und dann passiert das. Also das ist ganz schwer, das noch zu verteidigen. Ist halt, das geht auf Carsten Meyers Mütze.
Ja, gerade Lou's Ansatz zu sagen, es ist sehr gut, dass Johannessen bisher sehr wenig oder beziehungsweise erst ein Tor geschossen hat. Das stimmt doch optimistisch. Würde ich jetzt bei Carsten Meyer dann auch gerne diesen Optimismus anwenden und sagen, es ist auch gut, dass er das jetzt gemacht hat, weil dann passiert es nicht nochmal.
Ist es aus dem System raus, meinst du?
Dabei würde jetzt halt bei den beiden Pauli-Spielen kein Carsten Meyer des Tages passieren.
Ich finde es eigentlich schon irgendwie, dass wir das wieder aufwärmen, finde ich schon fast schon ein bisschen unwürdig.
Sehr frech.
Ja, es ist, das wird nicht dem gerecht, wofür er all die letzten zwei Jahre gearbeitet hat und was er sich verdient hat. Also wir lassen es ihm durchgehen. Und ja, lassen wir der Fortuna diese erste Halbzeit durchgehen, weil die zweite war schon sehr viel besser. Pardardai, das Laune, die ja immer schwer zu lesen ist, auf der Pressekonferenz, wurde auch sehr viel schlechter, weil er meinte, dass man quasi das, was man sich in der ersten Zeit erarbeitet hat, aus der Tana-Sicht dann in der zweiten Halbzeit durch Undiszipliniertheiten wieder zunichte gemacht hat. Und er hat das so schön gesagt, quasi, solange der Außenverteidiger der Hertha auf der Trainerseite lang lief, haben die sich brav an das gehalten, was der Trainer von ihnen wollte, weil er sie nämlich quasi parallel gecoacht hat. Und sobald sie aber auf der anderen Seite waren, wo kein Trainer auf sie aufpasste, haben sie Unfug gemacht. Und wenn man sich anguckt, was Jonas Niemitz dann zweimal macht, dann muss man Paradada ja auch recht geben. Denn auf einmal war da rechts plötzlich Platz. Sehr simple Bälle, die Linie lang, kommen plötzlich zu einem Spieler, der irgendwie vorher gar nicht stattgefunden hat, zu Jonas Niemitz. Und der zieht dann auch hin und wieder mal in den Strafraum rein, setzt den Körper ein und holt dann das Rand raus.
Kann ich da jetzt mal direkt reingrätschen, weil ich finde, man kann ja wirklich diese beiden Szenen sehr schön zusammenfügen, weil es wirklich einfach jetzt zweimal dasselbe ist. Ist das in irgendeiner Art und Weise irgendwie bei Design gewesen? Weil ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass halt beide Male Tim Oberdorf hinter der Mittellinie oder halt sogar noch vor der Mittellinie steht, in offener Spielstellung und mit links diese Bälle in den Lauf von Jonas Niemitz schlägt. Das ist doch mit Sicherheit nichts, wo man gesagt hat, hier, da können wir sie in der zweiten Halbzeit packen und das wollen wir so und so und so machen, sondern das ist einfach reiner Zufall. Und so sehr wir die jetzt ja irgendwie auch gescholten haben und auch zu Recht, Niemitz und Oberdorf dafür, dass halt irgendwie das Spiel über die rechte Seite einfach nicht gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit. So sehr kann man sie da jetzt mal speziell auch loben, nämlich dass halt Oberdorf halt diese beiden Bälle mit links aus dem Ärmel schüttelt, ist halt wirklich erste Klasse und Niemitz macht halt eben dann genau das, wofür er halt irgendwie da ist, eben wirklich richtig, richtig gut.
Ja, aber das spricht doch eigentlich dafür, dass es vielleicht schon bei Design ist. Ich habe es jetzt auch eben quasi dir zustimmen wollen, aber dass du zweimal schaffst, den Mitspieler in die Situation zu bringen, in der er gut ist, ist dann vielleicht einmal zu viel, um Zufall zu sein.
Meine Frage ganz kurz, weil ich ja von der ersten Halbzeit quasi nichts gesehen habe. Wurde das denn in der ersten Halbzeit auch probiert und ist dann gescheitert? Oder also ich meine, woran liegt das? Weil eigentlich müsste ja Hertha mit der Führung auch ein bisschen tiefer stehen und ein bisschen Ruhe haben und dann trotzdem kommen diese langen Bälle so an, dass Niemitz nur noch einen Gegenspieler hat, um dann in den Strafraum einlaufen zu können. Was ist denn dann da anders? Wenn die 50% der Angriffe über rechts gemacht haben, was war denn dann in der ersten Halbzeit? Da gab es einfach keine Angriffe.
Ja,
ist einfach...
Hallo?
Ich würde einfach sagen, die Angriffe sind halt viel früher irgendwie gescheitert oder waren halt, sind halt einfach abgebrochen worden, weil man halt eben nicht in der offenen Spielstellung halt dann irgendwie jeweils gestanden hat, sondern sehr häufig hat es dann irgendwie Bälle auf den Jemels gegeben, der dann halt in geschlossener Spielstellung mit dem Rücken zum Spielfeld an der Außenlinie halt stand und links und rechts und hinter ihm jeweils Gegenspieler. Und da war dann halt irgendwie einfach nicht mehr viel zu machen. Also ich glaube, Hertha hat Fortuna da viel, viel besser irgendwie in die Zonen bekommen, wo man halt irgendwie Entscheidungen treffen musste, ohne dass das Spielfeld und die Mitspieler im Blick zu haben. Und das war eben in der zweiten Halbzeit irgendwie nicht mehr so der Fall. Und diese Situationen passieren ja, weil einfach auch Fortuna insgesamt höher steht. Wahrscheinlich, wenn man einfach auch das Aufbauspiel insgesamt halt besser hinbekommen hat. Und, ne, dass man halt einfach nicht in der am Anfang des zweiten Spieldrittels halt irgendwie die Bälle schon verliert, sondern halt irgendwie erst viel, viel weiter vorne, sodass man dann halt irgendwie auch am Mittelkreis oder an der Mittellinie in Zweikämpfe kommt, da Bälle wieder gewinnen kann und dann von da aus in der Lage ist, bei einer viel, viel offeneren Spielsituation dann eben diese langen Bälle in die Spitze zu schlagen.
Also es war schon bezeichnend in den ersten 30 Minuten, wie häufig da einfach der Passweg war, Device, Hoffmann, Device. So, und das hat sie in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr.
Ja, und insgesamt kommt die Fortuna einfach besser rein. Das braucht man vielleicht auch mal solche Momente, das 2-2, kurz darauf, die gleiche Situation nochmal, Luis hat gesagt, dann verschießt Zollis auch ein bisschen mit Ansage.
Mit sowas von Ansage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz grauenhafte Beobachtungen in der Kurve. Nachdem Zollis ja beim 2-2 dann über die Bande gesprungen ist und zu den Fans gerannt ist, was man da halt so macht im Berliner Olympiastadion, hatten das anscheinend viele für ihr Familienalbum noch nicht auf Video gebannt und zückten dann vor dem zweiten Elfmeter schon mal vorsorglich das Handy. Und es war so mit Ansage, dass da dieser Ball nicht reingehen würde.
Also da wurde mit dem Handy wurde quasi der Sieg gejinxt.
Ja. Ob es dann Sieg geworden wäre, mal dahingestellt.
Ja, also Elfmeter daneben.
Ja, vielleicht sollte man auch nochmal erwähnen. Naja. Ja, ist egal. Ja, also muss man wirklich schon sagen, also ich glaube, das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, dass dieser Elfmeter halt nicht reingegangen ist. und ich war mir da im Gegensatz zu euch eigentlich relativ sicher, dass er den macht. Ich war wirklich, also ich habe eigentlich sehr, sehr großes Vertrauen bisher zu Zollis gehabt bei seinen Elfmeterversuchen. Und ich finde, man kann schon auch mal irgendwie nochmal ein Wort dazu verlieren, dass dieser dritte Elfmeter, auch wenn die Situation eigentlich genau dieselbe ist wie beim ersten Elfmeter, das ist nicht ganz so ein glasklarer Elfmeter.
Nee, das ist halt kein Elfmeter. Wie der.
Wobei ich auch immer so sagen muss, also ich muss jetzt aber, also man kann jetzt auch nochmal ein lobendes Wort über den VAR verlieren. Weil ich war mir eigentlich fast sicher, dass dieser Elfmeter noch zurückgenommen wird. Es war aber eben keine klare Fehlentscheidung. So viel Kontakt war dann halt eben auch schon da. Und von daher war das dann, finde ich, anhand der Statuten die richtige Entscheidung, dass der Elfmeter halt nicht zurückgenommen wurde. Also es war halt Quatsch. Quatsch ist vielleicht auch ein zu großes Wort, aber es war, glaube ich, es war einfach nicht richtig, den zu pfeifen. Das hätte man einfach weiterlaufen lassen sollen. Oder Moritz, ich weiß nicht, was
das hat er, ja. Aber es gab, also ich denke schon, dass Nimitz da eben auch dran gehindert wird, nicht nur abzuschließen, sondern auch Vermey anzuspielen, der in sehr guter Position eingelaufen ist und frei steht. Ich meine, das ist beim zweiten. Vielleicht verwechsle ich die jetzt auch. Also ich hatte bei beiden Elfmetern das Gefühl, das ist definitiv keine grobe Fehlentscheidung, sondern es gibt sehr gute Argumente dafür, diesen Elfmeter zu geben.
Ja, aber infolge dieses verschossenen Elfmeters glaubt dann eigentlich erstmal weiter, dass Fortuna, sag ich mal, das Spiel auf ihre Seite gezogen hat. Man bleibt feldüberlegen, ohne zwingen zu werden, würde ich es mal nennen. Er spielt sich dann auch in der 66. Minute die erste Ecke. was halt auch sehr bezeichnend ist für den Tag. Und dann irgendwann kommt so eine Phase, wo ich mir sage, okay, jetzt brauchst du mal Impulse von außen. Und das lange Warten auf Shinta Appelkamp ist zum Beispiel dann bei uns auf der Tribüne gewesen. Und jetzt wissen wir ja, warum er nicht gekommen ist.
Wir hoffen ja, Shinta auch, Appelkamp, dass das nicht ein Dauerthema wird.
Ja, und mir war ja auch nicht unbedingt klar, ob Felix Klaus nicht doch noch ein paar Minuten spielen kann. Ich habe halt gedacht, den musst du bringen. Ja. Also das war so der offensichtliche Wechsel. Und ich bin ja eigentlich innerlich gestorben, als dann halt Jastremski für Nimitz eingewechselt wird. Weil dann damit war mir halt klar, okay, der kommt einfach nicht mehr. Ja. Ja, und du nimmst den gleichen Spielertyp, nur mit einem anderen starken Fuß für die Position. Das war schon sehr bezeichnend, wie die Tiefe des Kaders und die Nicht-Tiefe des Kaders dieses Spiel bestimmt hat. Weil, wie du sagst, man wartet halt auf einen Impuls von außen auch, weil man das Gefühl hat, da würde halt richtig was gehen mit dem Impuls von außen oder halt mit einer kleinen Veränderung, weil die Fortuna insgesamt in dieser zweiten Halbzeit und gerade in den letzten 15 bis 20 Minuten, auch wenn Hertha noch eine Chance hatte mit Tabakovic, die bessere Mannschaft ist und irgendwie da kann einer reingehen.
Ja, deutlich. Ne? Also ich finde auch, dass man einfach gesehen hat, dass halt Hertha gar nicht mehr hinten rausgekommen ist. Die waren halt stehen K.O., obwohl die halt die fünf Wechsel voll ausgeschöpft haben und halt eben auch schon viermal gewechselt haben, bevor Fortuna das erste Mal gewechselt hat. Unter anderem ja auch deswegen, weil die halt schleunigst all ihre gelb-gefährdeten Spieler irgendwie mal rausnehmen mussten, gelb-rot-gefährdeten Spieler, meine ich. Also da waren ja schon ja einige sehr kurz vor dem Platzverweis. Hertha hat ja wirklich dann auch gerade ab Mitte der zweiten Halbzeit schon echt viel Härte ins Spiel gebracht oder Klammer auf, rumgetreten, Klammer zu. Und ich fand halt auch, dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass in dem Spiel halt wirklich extrem noch was geht. Und da jetzt auch mal die Frage an dich, Tim. Du hast da ja auch nochmal ganz besonders auf das Pressing der Herthaner in der ersten Halbzeit hingewiesen und darauf, dass du dich halt schon gefragt hast, ob Hertha das komplett über 90 Minuten durchgehen kann. Das kann man ja oft mit so einem Stadion-Eindruck noch ein bisschen besser irgendwie einschätzen. Hattest du das Gefühl, dass das Fortuna einfach überlegen war oder war Hertha wirklich einfach stehen K.O., weil die zu viel investiert hatten, vielleicht gerade zu Beginn des Spiels?
So ein bisschen erklärt beides zusammen, das Ganze, würde ich sagen. Also ich hatte tatsächlich in der ersten Halbzeit den Eindruck, Fortuna ist sich noch nicht ganz so sicher, wo sie jetzt hier in der Rückrunde anfangen. So. Und nachdem dann einige Passstaffetten auch geklappt haben und gleichzeitig das Pressing aber von Hertha nicht mehr so aggressiv war, hat man auch zu so einer gewissen Ballsicherheit wieder gefunden und zu so einem gewissen Selbstverständnis, ey, wir können eigentlich noch kicken und wir können halt auch mit Rückstände wieder aufs 2-2 stellen. Ich hatte dann schon Sorge, als die ganzen Gelbgefährdeten rausgegangen sind, dass jetzt noch weiter dazwischen gesetzt wird. Aber trotzdem hatte ja Hertha dann doch noch zwei Torabschlüsse. Also sie sind dann doch nochmal mit Nadelstichen am Ende nach vorne gekommen mit langen Bällen, so wie sie es in der ersten Halbzeit auch gemacht haben. Also mir war das dadurch, dass man halt von der Bank nicht reagieren konnte wie Hertha, am Ende dann zwar eine deutlich bessere zweite Halbzeit von Fortuna, so dass das Unentschieden auf jeden Fall auch am Ende verdient war, aber das Spiel hätte in beide Richtungen noch kippen können. Also auch der Tabakovic hat nochmal aufs Tor geschossen. Also ich fand schon, dass es dann am Ende trotz des verschossenen Elfmeters, man muss den Pfostenschuss von Hertha aus der ersten Halbzeit nehmen, ein verdienter Punkteteilung war.
Ja, aber du kannst dann halt, ne, wie in der ersten Halbzeit, da hat Fortuna sich das Tor halt auch nicht verdient, sind diesen 3-2-Siegtreffer, ne, der Ferner kommt in der 85. gefällt mir dann ein paar Minuten, die er spielt, auch recht gut, hat ja auch diese sehr gute Verlagerung auf Zollis, der dann ja vorbeischießt, der eben nicht den Robben-Move macht, wie er sonst macht, sondern halt den linken Fuß nimmt und damit vorbeizieht. Ja, aber ja.
Das ist schon auch wirklich eine große Chance. So, ja, ne? Also ich bin auch hier ehrlicherweise schon aufgestanden, weil ich halt dachte, okay, Zollis macht das Ding rein, auch mit links. So, ne? Also das ist wirklich ein guter Steckpass von der Ferne, genau in den Lauf. Hertha lässt sich da wirklich einfach nochmal auskontern in der 90. Minute. Und das ist so einer von den beiden Dingern, also entweder das oder der Elfmeter-Ding sollte man irgendwie dann schon machen. Aber dann gehst du halt da mit einem Sieg nach Hause, was wirklich ganz fantastisch gewesen wäre. Aber ich glaube, Tim hat halt absolut recht, wenn man halt sagen kann, natürlich geht man da irgendwie jetzt als Fortuna-Fan so ein bisschen raus und denkt sich, scheiße, Mann, wir hätten das Spiel am Ende wirklich zumachen können. Aber insgesamt geht, glaube ich, das 2-2 in Ordnung.
Ich würde jetzt noch gerne kurz fragen, weil ich die interessante Frage bei dem, was wir gerade gesagt haben, der Klaus muss noch reinkommen und Schinter fehlte. So, warum hätten wir uns denn gewünscht, dass die reinkommen? Und was hat da eigentlich gefehlt, was wir uns von diesen beiden erhofft
hätten? Ja, Ballsicherheit und Technik und ein Pass spielen.
So, genau.
Ja.
Richtig, weil es sehr viele Ungenauigkeiten gab. Tim hat recht, es gab. Also so schlimm war wahrscheinlich wie in der ersten Halbzeit die Ballsicherheit nicht. Aber ich habe ja nur die zweite Halbzeit gesehen und da sind genau diese Sachen einfach so eklatant aufgefallen, dass immer wieder technisch etwas anspruchsvollere Bälle verloren gegangen sind. Und dann fand ich aber noch irgendwie interessant oder beziehungsweise auch habe ich da das Gefühl gehabt, da fehlt jemand, auch wenn es nominell mit Johannesson eigentlich den Spieler gab, der so eine Verbindung von Tanaka, Engelhardt in die Spitzen gibt. Ich hatte das Gefühl, und vielleicht hat das im Stadion anders gewirkt, aber dass Tanaka und Engelhardt relativ eng beieinander waren und dann aber im Prinzip die ganze Offensive der Fortuna ungefähr auf der Höhe des 16ers sich breit aufgefächert hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass im Zentrum einer fehlt, der eben anspielbar ist und der dann diese Verlagerung vielleicht von etwas näher am Strafraum auch machen kann. Hattet ihr das Gefühl auch? Also, weil für mich war da ein viel zu großer Platz zwischen Engelhardt, Tanaka und eben dieser Reihe aus Vermey, Johannesson, Ziolis und Niemetz und dann gegebenenfalls sogar mit Außenverteidigern.
Wie sie jetzt alle auf eine Frage anspringen, Moritz. Ich glaube, es ist einfach natürlich auch die Situation. Es ist halt die letzten Minuten, da spielst du halt anders.
Eigentlich fast die ganze zweite Halbzeit.
Ja, ich fand eigentlich, dass die Anbindung zwischen Vorderreihe und Mittelfeld in der ersten Halbzeit viel größere Problem war.
Ja.
Waren die von dir beschriebenen Lücken halt so gigantisch und problematisch und wurden nicht überspielt. Das ist vielleicht der Eindruck, der eben dadurch kommt, dass du in der ersten Halbzeit nicht das gesehen hast, wie es halt noch hätte anders aussehen können. Deswegen ist, glaube ich, der Seeeindruck in der zweiten Halbzeit da gar nicht so negativ, weil es da schon ein bisschen besser geklappt hat.
Aber die Frage ist ja, was können wir denn besser machen nächste Woche?
So. Ja, keine Ahnung. Schön der Abwehrkampf bringen. Ach, das geht leider nicht.
Ja, blöd.
Ja. Ja, ist halt auch eine andere Mannschaft, gegen die man spielt. Ne? Die stellen sich halt anders rein, die spielen halt anders. St. Pauli, also ich weiß jetzt gar nicht, ob man, darüber reden wir gleich ja noch, ob man von dem Spiel gegen Hertha Rückschlüsse auf ein Spiel gegen St. Pauli schließen kann. 1-1, glaube ich halt nicht.
Nee. Glaube ich auch nicht. Also vor allem einer Hertha, so wie sie jetzt gespielt hat, ohne vielleicht auch wirklich bis auf den langen Ball auf Tabakovic und Scherhand kombinieren zu wollen. Ich glaube, mit Fabian Rehse drin sah das noch anders aus. Aber wie die da gezockt haben, so spielt St. Pauli in den nächsten beiden Spielen nicht. Da bin ich mir sicher.
Ich glaube, bevor wir zu St. Pauli gehen, möchte ich noch einen letzten Moment erwähnen und dann halt vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Bogen schaffen zu dem Einstieg in dieses Spiel. Es gab einen Moment, als ich die Pressekonferenz dann nach dem Spiel gesehen habe, wo ich Daniel Thune in die Arme nehmen wollte und dachte, ja, es ist auch einfach schwierig, da Worte dafür zu finden. Weil er, als er nämlich versucht hat, irgendwie zu beschreiben, was das Spiel nach diesem Tod von Kai Bernstein, wie man das irgendwie irgendwie vermitteln kann oder wo, was, wie man in dieses Spiel reinkommt, redet er einfach über die Rolltreppe. Und es wirkte so verzweifelt hilflos. Ich glaube, es war vielleicht gar nicht so bewusst, aber für mich hat es nochmal gezeigt, dass so eine Situation und so ein Spiel einfach auch völlig unmöglich ist, das irgendwie einzufangen. Nach so einem intensiven Spiel sitzt man dann auf der Pressekonferenz und muss dann auch irgendwie kluge Sätze dazu sagen. Und auf so eine merkwürdige Art und Weise, als er anfing, über diese Rolltreppe in Berliner Stadion zu sprechen, ging mir das irgendwie nahe, weil ich dachte, das ist ein Zeichen dafür, wie absurd die Situation ist und wie schwer es ihm, glaube ich, fällt, irgendwie damit in dieser Pressekonferenz nach diesem Spiel umzugehen. Das finde ich noch irgendwie so ein Moment, um den Bogen zu spannen, keine Ahnung, der mir irgendwie nahe gegangen ist, als ich diese Pressekonferenz nochmal gesehen habe. Aber vielleicht ist es auch eine Überinterpretation.
Welche Rolltreppe geht's?
Die Rolltreppe, die du nimmst zum Spielfeld. Dann.
Im Olympiastadion innen drin gibt es eine Rolltreppe.
Ja, ja, und jetzt, ich glaube irgendwie, Tune wollte da, glaube ich, einfach sagen, dass das halt...
Was? Ich wollte jetzt endgültig den Der Bogen zu St. Pauli schwingen, aber du kannst auch gerne noch zu Hertha.
Ja, bitte. Nee, mach. Ich wollte nur nochmal sagen, ja. Also ich glaube, Tune wollte da einfach erklären, was halt irgendwie seine Methode gewesen ist, um sich nicht komplett in dieser Trauer halt irgendwie zu verlieren, ja. Irgendwie und um sich aufs Spiel zu konzentrieren. Und genau, hat dann da halt irgendwie die Rolltreppe gesehen.
Er schaut auf die Rolltreppe.
Ja. Also irgendwie nachvollziehbar und ich finde auch, guter Punkt, den du erwähnt hast. So, das hat wirklich gut eingefangen, wie schwer das halt irgendwie wahrscheinlich eben für alle Akteure gewesen ist. Ne? Und das ist dann halt irgendwie das eine Schlaglicht bei einer Person gewesen, das wir da halt gehabt haben, wie man sich dann halt irgendwie versucht, da aufs Tagesgeschäft so gut es geht zu konzentrieren. Aber das damit ja jeder Einzelnen halt irgendwie mitgekämpft haben bei beiden Mannschaften und ja, mit Sicherheit irgendwie keine einfache Aufgabe gewesen an dem Tag.
Schauen wir auf den FC St. Pauli am kommenden Samstagabend.
Jetzt möchte ich doch noch meine Überleitung bringen. Auch wenn es, was ein bisschen schade ist, dass wir eben nicht, wie wir in dem Elf-Freunde-Bundesliga-Vorschau-Heft angekündigt hatten, Exil United im Olympiastadion hatten. Aber da gibt es ja jetzt doch noch eine Chance, das bei schönerem Wetter zu haben. Das wird zwar nicht am Samstagabend entschieden, aber gegen den gleichen Gegner wie am Samstagabend.
Das heißt, deine Überleitung war jetzt eigentlich eine Überleitung zum nächsten Spiel, über das wir jetzt gar nicht reden.
Der Gegner ist ja selber.
Wir reden über den Gegner.
Ja. Und ich möchte tatsächlich hier auch nochmal kurz einwerfen, dass es auch noch die Chance auf zwei Spiele im Olympiastadion gibt.
Du hast recht.
Ein Wiedersehen mit der Hertha im Halbfinale ist auch noch möglich. Oder auch, ja, genau.
Oh Gott.
Ja, du hast recht.
Ach du Scheiße, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Das ist ja grauenvoll. Aber okay, wenn man es mir jetzt hinlegt, unterschreibe ich natürlich blind. Ach du meine Güte, was für eine Horrorvorstellung. Ja, okay, ich glaube, Tim, du hast natürlich weitaus mehr Lust wahrscheinlich darauf.
Ich würde es auch nehmen. Also im Stand
hier. Ja, wie gesagt, ich unterschreibe es auch blind. Ja. Aber. Okay, erstmal gilt natürlich jetzt der volle Fokus St. Pauli. Ist ja wirklich auch eine ganz, ganz spezielle Situation. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal innerhalb von so wenigen Tagen um so viel ging gegen den gleichen Gegner. Kommt mit Sicherheit nicht so häufig vor, vor allen Dingen nicht in der zweiten Liga. Wir werden natürlich irgendwie bestimmt noch mal ganz, ganz kurz auf das DFB-Pokalspiel schauen, nächste Woche. Aber mit Sicherheit werden wir da keine neue Gegnervorschau noch mal machen. Von daher wollen wir uns jetzt heute speziell noch mal mit St. Pauli beschäftigen. Gegen die geht's halt in der Liga dann eben am Samstagabend schon vor ausverkauftem Haus. Und das sollte uns ja wahrscheinlich Hoffnung machen, weil wenn wir eins gelernt haben diese Saison, dann ist es ja, dass die Fortuna die große Bühne zumindest kann. Und das brauchen wir, glaube ich, auch irgendwie jedes kleine Detail, das uns Mut machen kann. Denn es gibt schon auch einige Sachen, die mir durchaus Sorgen bereiten, denn ja, St. Pauli kommt auf jeden Fall mit breiter Brust zur Fortuna gereist. Man hat jetzt ja auch in der Winterpause scheinbar nicht an Geschwindigkeit verloren, hat sehr souverän mit 2-0 gegen den FCK gewonnen und geht deswegen weiterhin ungeschlagen in diese Partie mit der Fortuna, hat 9 Spiele gewonnen, 9 Spiele unentschieden gespielt. Und das ist eines der kleinen Mankos, die man zumindest bei den St. Paulianern diese Saison beobachten kann, dass man oft, auch wenn man eigentlich besser ist als der Gegner, es nicht schafft, Spiele zuzumachen. Es fehlt immer mal wieder noch so die allerletzte Durchschlagskraft. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es wirklich eine Statistik, die schon wirklich beeindruckend ist mit den 18 Spielen ohne Niederlage. Und wenn man dann irgendwie nochmal den Bogen etwas weiterspannt, wird man sich ja auch erinnern, dass man auch in der Rückrunde letztes Jahr, seit man Hützeler zum Trainer gemacht hat, ja, glaube ich, nur 2-mal verloren hat und da diese unfassbare Siegesserie hatte. Und ja, ich glaube, wir wissen das eben alle, der große Star bei St. Pauli ist eben der Trainer, gerade mal 30 Jahre alt und wirklich absolut beeindruckend, was er da mit seiner Mannschaft abreißt. Und deswegen kommt es Fortuna, glaube ich, wirklich zugute, dass er am Spiel, dass er jetzt am Samstag nicht an der Seitenlinie stehen wird. Er hat nämlich am Wochenende seine 4. gelbe Karte bekommen und ist deswegen gesperrt, muss auf der Tribüne Platz nehmen. Ich weiß gar nicht, wisst ihr genau, ob man dann da irgendwie Kontakt haben darf zur Mannschaft, irgendwie vor dem Spiel, während der Halbzeitpause oder nicht? So oder so, weiß ich nicht.
Man kann ein Mourinho machen und sich in einem Wäschepuff da reinbringen lassen in die Kabine.
Ja, da würde einen wahrscheinlich auch irgendwie nicht komplett überraschen. Also ich glaube, so vom Thema Verbissenheit und Arbeitsakribie steht Hürzeler Mourinho vielleicht gar nicht so allzu viel nach. Aber auf jeden Fall können wir, glaube ich, hier mal den Aufruf starten. Falls jemand von euch auf der Haupttribüne Karten gewonnen hat für das Spiel und zufällig in der Nähe von Fabian Hützeler sitzen sollte, verwickelt ihn doch während des Spiels immer mal wieder in so ein kleines Gespräch, gerade falls der mal sein Mobiltelefon in der Hand haben sollte, immer mal gerne irgendwie ein kurzes Gespräch anfangen. Das kann, glaube ich, nicht schaden.
Bier gerne mal runterfallen oder so.
Ich glaube, die VIP-Bereiche und die Haupttribüne sind nicht von Fortuna für alle betroffen. Die werden nicht darüber vergeben.
Hey, Klaus Allofs, wenn du uns zuhörst.
Erzähl von deinen Rennpferden.
Ja, aber ich glaube, so oder so, es ist, glaube ich, kein Nachteil, dass der nicht an der Seitenlinie steht, weil das ist schon ein Trainer, der wirklich absolut den Unterschied machen kann. Was sonst auffällt, ist, dass St. Pauli, anders als es bei der Fortuna der Fall ist, etwas mehr Glück mit den Verletzungen und den Ausfallzeiten von Schlüsselspielern gehabt hat. Also der Unterschied ist schon relativ groß. Man kann eigentlich fast immer auf dieselbe Startelf zurückgreifen und das hilft natürlich irgendwie ungemein bei diesem Spielansatz, wie eine gut geölte Maschine zu arbeiten. Und dass sich so halt irgendwie dann Automatismen viel, viel besser einspielen können, ist, glaube ich, uns allen klar. Und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht zu sehen, das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst, dass auch bei St. Pauli die Qualität so ab Kaderspieler 14, 15, 16 gar nicht allzu hoch ist. Und dass das eben auch größtenteils alles Spieler sind, die ziemlich aus dem Rhythmus sind, einfach weil sie halt kaum Einsatzzeiten bekommen, was eben natürlich auch wieder für die große Qualität eben der ersten 11, 12, 13 Spieler spricht. Die einzige Schwachstelle, finde ich, die man so ein bisschen ausmachen kann, ist die Mittelstürmerposition. Da hat sich jetzt Johannes Eggestein festgespielt, der ist sehr stark in die Saison gestartet, jetzt aber ein bisschen abgeflacht und glaube ich jemand, der in dieser Saison vielleicht ein bisschen über seinen Verhältnissen spielt. Ja, kennen wir auch von der Fortuna. Man hat dann ja irgendwie nochmal kurz vor der Saison nachverpflichtet. oder als die Saison schon lief, kurz vor Ende des Transferfensters, wissen wir alle, mit Simon Zoller, der ja bisher noch überhaupt gar kein Bein auf dem Boden bekommen hat. Also können wir, glaube ich, auch wirklich von Glück sagen, über Fortuna. Ja, dass dieser Transfer letztendlich nicht geklappt hat auf unserer Seite. Das ist wirklich was, wo St. Pauli noch nachlegen könnte und vielleicht sogar auch nochmal nachlegen wird jetzt im Winter, bin ich gespannt. Ja, letztendlich kann man dabei eben auch festhalten, dass man das halt eben gar nicht so super stark braucht, diesen einen Knipser, sondern dass das ganz gut vom Rest der Mannschaft aufgefangen wird. Man hat einen sehr offensiven Ansatz, spielt, da sind sich eigentlich alle Experten einig, den schönsten Fußball der Liga, was aber eben nicht darin resultiert, dass man den besten Angriff hat, wissen wir ja alle selber, sondern man hat die beste Abwehr. Man hat nur 15 Tore kassiert bisher. Die zweitbeste Mannschaft hat dann schon 20 kassiert. Also das ist wirklich auch schon ein relativ großer Unterschied, finde ich, dafür, dass wir erst Spieltag 18 haben. Und daran sieht man eben auch ganz, ganz klar, was da die Idee hinter ist. Es geht um Kontrolle, Kontrolle und nochmal Kontrolle über den Ballbesitz. Möchte man halt einfach den Gegner beherrschen und den Ballbesitz des Gegners ehrlicherweise auf ein Minimum reduzieren und auch die Defensive wird unter Hützler eigentlich immer von der Offensive her ausgedacht. Also der erste Gedanke soll eigentlich immer sein, wo stehen wir im Moment des gegnerischen Ballbesitzes? Also ein ganz klarer Gegenpressing-Ansatz, das ist wahrscheinlich auch das beste Gegenpressing, was es in der Liga so zu bestaunen gibt. Wenn das halt eben mal nicht greifen sollte, wird sich dann halt eben nach ein paar Sekunden hinter den Ball zurückgezogen und dann verteidigt man in einem ziemlich schnörkellosen 5-4-1 und da die beiden Ketten hinten zu knacken, ist dann relativ schwierig. Der zweite Gedanke im Defensivspiel der Paulianer ist eigentlich, wie können wir, wenn wir nicht den Ball haben, das Angriffsspiel des Gegners beziehungsweise den Ball mit dem Gegner in Zonen leiten, wo wir in guter Position sind, dass wir, wenn wir da dann den Ball gewinnen, umschalten können und eben eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Torabschlusses damit generieren können. Also man versucht, den Gegner in spezielle Pressingfallen zu leiten und macht das eben auch auf einem Niveau, das sehr, sehr bemerkenswert ist. Das System, das man bei St. Pauli spielt, ist auch eins, das man, glaube ich, eher seltener sieht. Variiert natürlich sehr, sehr stark, ob das jetzt, je nachdem, ob man gerade den Ball hat oder nicht. Am besten beschreibt man das wahrscheinlich mit einem 5-2-3-System. Die Besonderheit ist da, dass die beiden Achter relativ weit nach vorne gehen und die Dreierreihe unterstützen, wenn man den Ball hat. Da immer wieder Tiefe halt irgendwie auch geben. Also entweder Hartl oder Irvine stößen eigentlich fast immer mit in die Spitze. Und gerade wenn man halt so hoch steht und man steht eben sehr, sehr häufig sehr hoch, übernehmen die Außenverteidiger dann auch immer wieder den Sechserraum. Also man macht das Spielfeld sehr klein und die Außenverteidiger, die halt invers eingesetzt werden, also das heißt nach innen ziehen, sowieso schon, also die kippen sowieso immer schon so ein bisschen in die Spielfeldmitte ein, übernehmen dann wirklich sehr, sehr häufig dann eben einfach noch die Aufgaben der Sechser, so dass halt die beiden Sechser beziehungsweise Achter sind es eigentlich viel mehr, aber halt dann die Spieler, die eigentlich diesen Raum auch bespielen müssten, dass die halt eben im letzten Spielfelddrittel eben auch anspielbereit sind und zu Torabschlüssen kommen können. Und was noch absolut herausstechend ist, dass man halt diese ganz, ganz besondere Position vom mittleren Innenverteidiger hat. Das ist eben auch einer der Schlüsselspieler mit Erik Smit. Man könnte eigentlich fast sagen, dass er halt so eine Art modernen Libero spielt. Das ist, glaube ich, das, was diese Position am meisten beschreibt. Wenn man den Ball nicht hat, ist er der zentrale Mann in der Dreierkette. Sobald man aber halt den Ball hat den Spielaufbau beginnt, und der dauert bei Pauli meistens sehr, sehr lange, also man lässt sich da super viel Zeit, lässt den Ball zirkulieren, schaut, spielt nochmal hinten rum, wartet, bis man wirklich sich den Gegner so zurechtgelegt hat, bis man selber so steht, dass man dass man halt eine hohe Erfolgsaussicht sieht. Also wenn man halt eben dann in dieses ins Aufbauspiel kommt, rückt der ins Mittelfeld vor und ist dann eigentlich auch, solange man in Ballbesitz ist, eigentlich einer der Sechser, beziehungsweise der Sechser. Und ich glaube, da trifft es das dann mit dem Libero dann eben relativ gut. Was eben auch heißt, diesen Spieler muss man am besten ausschalten, neutralisieren, anlaufen, stressen. Das ist super, super wichtig. Und man sieht aber eben auch, und es wird halt immer mal wieder Räume geben, weil Pauli wirklich sehr weit nach vorne schiebt. Und ich glaube, es ist natürlich nicht leicht, irgendwie da überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Aber wie gesagt, es wird eben einfach immer mal wieder diese Lücken geben, weil einfach so viele Spieler so weit aufrücken und eben auch immer so viel Platz gelassen wird. Also dadurch, dass die Außenverteidiger so weit in die Mitte schieben, wird es immer auf der ballfernen Seite halt Möglichkeiten geben.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daniel Thun Jastrzemski und Niemitz dagegen setzt? Meine erste Frage gleich, aber jetzt darfst du nochmal.
Ja, das sind natürlich auch genau die Spiele, die man im Kopf hat. Die Frage ist halt, macht es halt Sinn?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Die in die Startelf zu bringen, oder willst du die natürlich als Punch haben? Ab der 60. und 70. Minute, gerade im Pokalspiel, macht es da vielleicht nochmal extra mehr Sinn, weil die dann ja dann, ne, Verlängerung und so weiter, können wir wirklich dann gleich nochmal kurz drüber reden. Noch zwei, drei Personalien wollte ich ansprechen. Zum einen kann eben auch Pauli im Spiel gegen die Fortuna nicht komplett aus dem Vollen schöpfen. Wenn es keine Verletzungen sind, ist es immerhin der Asien-Cup. Da muss man mit Conor Metcalf jemanden abstellen, einen Offensivspieler, der immer so an der Grenze zur Startelf irgendwie ist, und mit Jackson Irvine auf jeden Fall einen absoluten Schlüsselspieler auf der Doppel-8. Die sperren beide für Australien, spielen beim Asien-Cup. Da hat Australien, glaube ich, mittlerweile das Achtelfinale erreicht. Die werden, ganz egal wie das ausgeht, nicht zur Verfügung stehen für beide Spiele. Und ich glaube auch für die Spiele danach dann eventuell nicht, weil ja das Finale, glaube ich, erst Mitte Februar stattfindet. Und das sollte uns ja auch aus Fortuna-Sicht eigentlich noch lieb und teuer sein, dass St. Pauli vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr auf diese beiden Spieler verpflichten muss. Von daher sollten wir vielleicht alle nochmal unsere aufblasbaren Kängurus hervorholen und die Socceroos anfeuern. Leider nicht nominiert. Für den Afrika-Cup wurde Ilias Saad, Dribbler für die linke Seite, stand, glaube ich, auch für Tunesien lange im Gespräch, wird aber spielen können. Und die letzte Personalie, die ich auf jeden Fall noch ansprechen muss, ist Marcel Hartl, der Partner von Irvine auf der Doppel-8. Wo man einfach sagen kann, ich glaube, da habe ich jetzt auch noch keinen anderen Take nirgendwo gelesen, mit Abstand der beste Spieler der Saison, der Hinrunde. Hat 9 Tore, 9 Vorlagen in 18 Spielen gemacht, super torgefährlich, spielt einen ganz hervorragenden letzten Pass. Schlägt super gute Standards. Also St. Pauli ist nicht zu Unrecht auch die Mannschaft, die am meisten Tore nach Standards erzielt hat, nämlich 10 insgesamt. Und das liegt halt eben vor allen Dingen an Marcel Hartl, der ja eben als bester Scorer der Liga meistens dafür verantwortlich ist. Und dazu auch noch unglaublich laufstark ist, der Spieler, der am meisten Kilometer gelaufen ist in der ganzen Liga und auch bei den intensiven Läufen noch auf Rang 3. Und da ist es, glaube ich, halt irgendwie auch nochmal besonders bitter, dass man da nicht Marcel Sobotka gegenstellen kann, weil das eigentlich immer derjenige ist, dem man solche Verantwortung ja sehr, sehr gerne übergeben würde. Und es ist, glaube ich, weiß ich nicht. Ist das eine Aufgabe, die für Yannick Engelhardt vielleicht etwas zu früh kommt? Was denkt ihr?
Mein Bauchgefühl sagt das. Also Sobotka schrie sich mich quasi die ganze Zeit an, während du geredet hast. Mal gucken. Ansonsten stellt sich ja quasi das Mittelfeld alleine auf. Wen gibt es noch? Ja, Johannesson und Tanaka werden da spielen wahrscheinlich. Ob die Kreise da genauso gut einengen können, wie das Sobotka könnte, mag man bezweifeln. Aber es sind so Floskeln, ne? Es kommt natürlich auf den gesamten Defensivverbund an. Deswegen muss man davon ausgehen, dass allein aufgrund der defensiven Stärke auch Tim Oberdorf wieder auf rechts spielen wird. Ich kann mir nicht ganz mir schwer vorstellen, dass er Joa auf rechts spielen lässt, um dann Gavori nach links zu bringen, weil das, glaube ich, den Defensivverbund eher schwächt. Und offensiv ist, glaube ich, Christos Zollis so ein Schlüsselmoment, weil wenn du sagst, da gibt's Platz und man muss den halt mit Seitenverlagerung freispielen, das sind ja genau die Momente, die man in der Hinrunde durchaus mal gesehen hat, die Bälle auf Zollis, auch mal von rechts rüber auf ihn. Klaus kriegt den Ball vielleicht am Anfang, aber dann geht's dann direkt weiter. Das ist wahrscheinlich nicht unwichtig.
Ja,
aber
vor allem ist Zollis nach den zwei versemmelten Schüssen gegen Hertha wird er ja auch auf jeden Fall eine absolut gigantische Abschlussquote haben, um wieder auf die Quote der Hinrunde zu kommen. Von daher, gute Idee.
Ja, und du kannst halt in der Situation, wenn du sagst, es gibt viel Raum, den man halt überspielen muss zum Tor, also es gibt vielleicht auch Freiraum, ja, um da reinzugehen, ist halt Vincent Vermeer der absolut schlechte Spieler für.
Ja, aber also,
ich möchte da jetzt nochmal nicht speziell präzisieren, ne? Also es gibt den Raum halt es gibt den Raum halt irgendwo auf dem Feld, ne? Aber halt meistens okay. Sehr, sehr ballfern. Du selber wirst nicht besonders viel Raum. Überhaupt also, nicht, wie gesagt, das ist das beste Gegenpressing der Liga. Du musst halt Leute haben, die halt die diesen Raum halt irgendwie bespielen können, beziehungsweise da irgendwie reinlaufen können. Das hat Fortuna. Und du musst halt eben die Leute haben, die so pressingresistent sind, dass sie dann eben auch die Verlagerung in diesen Raum spielen können. Also da denke ich jetzt gerade zum Beispiel sofort bei dieser Kombination an Autanaka.
So, aber
der muss ein Bombenspiel machen.
Vielleicht ist die Hoffnung ja Aljoscha Kemlein, ohne ihm was Böses zu wollen. Ja, also der halt dann für Irvine aushelfen muss und das Spiel noch nicht so genau kennt und die Abläufe von der geölten Maschine St. Pauli. Der hat aber, glaube ich, bei allem, was ich so gelesen habe, leider im Spiel gegen Kaiserslautern ziemlich überzeugt. Aber vielleicht ist das die Hoffnung, dass da jetzt noch nicht jedes Rädchen ins andere greift.
Und vielleicht auch noch mal einen Satz dazu sagen. Also mir hat der Name ehrlicherweise vor der Gegnervorbereitung jetzt auch überhaupt nichts gesagt. Nee. 19 Jahre alt, soll wohl ein Riesentalent sein, hat man jetzt gerade von Union Berlin ausgeliehen. Und genau wie Tim sagt, erstes Spiel hat aber dann wohl sich direkt richtig gut eingefügt, mal schnell 13 Kilometer gelaufen. Also das ist, glaube ich, nicht so großartig aufgefallen, aber wird vielleicht dann vor 45.000 bei einem Auswärtsspiel dann irgendwie doch nochmal eine etwas andere Bühne halt irgendwie sein.
Ja, vor allem, das scheint ja auch eine Mannschaft zu sein, die natürlich gute Einzelspieler hat, aber die aus dem System heraus funktioniert. Und da kannst du, wenn du aus dem System heraus funktionierst, das eingespielt ist, das auch so ganz speziell ist, was Hürzler da macht, kannst du dich eher da einfinden als junger Spieler, als dass du da klar, individuell kannst du natürlich mal ein Problem geben, ne? Aber
ja. Also es wird auf jeden Fall der absolute Lackmustest, was da noch so geht, die nächsten zwei Spiele werden schon ein Fingerzeig sein, auch wenn die Saison dann natürlich noch lange nicht vorbei ist.
Ja, aber ich habe mir auch nach dem nochmal den Nachbericht vom Hinspiel von Tim Eckstein vom Millanton durchgelesen. Vorbereitung auf morgen ist Aufnahme mit dem Millanton. Und da wurde halt quasi auch gelobt über dieses 0-0, ja, wie beide Trainer quasi gegenseitig umgestellt haben und dass es das Spiel für Taktikfreunde war. So viel umstellen kann die Fortuna halt auch gar nicht, weil das Spielmaterial halt nicht mehr da ist. Ja, also man kann halt zum Beispiel kaum wechseln und so weiter und so fort. Klar, man kann mit dem Spielermaterial, was man hat, natürlich irgendwie Dinge hin und her schieben, aber so richtig wohl fühle ich mich da nicht angesichts der Dünne des Kaders.
Ja, und ich glaube, genau darauf wird halt der Matchplan von Hützler und seinem Team halt abzielen. Ne? Gerade weil das eben die Sachen sind, wo dieses Trainerteam halt wirklich stark drin ist und auch wenn Hützler selber da nicht an der Seitenlinie stehen wird. Man wird die ganzen Umstellungen, die man halt theoretisch machen kann, wird man halt vorbereiten, das wird man da liegen haben und genau da wird man halt sehen, okay, da kann Fortuna nicht mitgehen, die haben jetzt gerade schon wieder gegen Hertha erst nach der 80. Minute halt irgendwie gewechselt, die haben einfach diese vielen Optionen nicht, also ich glaube eigentlich fast auch, dass die Mannschaft sich da mehr oder weniger von selber aufstellen wird. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwann in der 60. Minute halt Niemetz, Jastrzemski und so weiter halt irgendwie bringen, die schnellen Spieler und halt irgendwie hoffen, dass man dann irgendwie Pauli mit so einem Konterpunch halt irgendwie noch bekommen kann. Und das war ja, glaube ich, auch bei dem vorletzten Spiel so, dass dieses Spiel, wo Fortuna eigentlich komplett an die Wand gespielt wurde, letzten April oder Mai. Und dann aber auch am Ende Niemetz nochmal zwei Riesenchancen hatte. So, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen in so eine Richtung geht. Vielleicht aber dann doch eher auch das Pokalspiel. Also ich bin super gespannt, was Fortuna, also wie viel Ballbesitz Fortuna halt irgendwie haben wird und wie viel Ballbesitz Pauli Fortuna zulassen wird irgendwie vor dieser Kulisse und wie viel Fortuna sich davon letztendlich nehmen wird. Also das finde ich wirklich hochinteressant, ehrlicherweise.
Ja, vielleicht ist das ja dann der Trumpf, den Fortuna noch im Ärmel hat, die Kulisse. Und zumindest fürs Ligaspiel.
Absolut. Das ist, seid ihr bereit für den Rauschmeister, bevor wir uns verabschieden?
Soll ich? Ich bin bereit.
Okay. Ich habe natürlich eben parallel geschaut, ob ich die Antwort darauf finde, ob ein gelb gesperrter Trainer Zugang zur Mannschaft hat. Das habe ich nicht gefunden, aber natürlich innerhalb von kürzester Zeit habe ich ein einfach Interview mit von Friedhelm Funkel mit der Bild-Zeitung gefunden, wo er da sich darüber beschwert, dass halt Spieler, dass Trainer nach vier Spielen, nach vier gelben Karten das war klar und in dem Sinne, mach's gut. Redet Friedhelm Funkel. Ciao, ciao.
Tschüss. Nächste Woche. Tschüss.